SBS in deutscher Sprache. Dirk Kurbjeweit, vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind.
Ja, freue mich, sehr gerne.
Sie sind stellvertretender Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Seit 1999 arbeiten Sie für dieses Magazin in Hamburg und Berlin. Sie sind aber auch ein mehrfacher Buchautor und preisgekrönter noch dazu. Sie haben zum Beispiel den Egon Erwin Kisch-Preis bekommen. 7 Romane und Novellen und politische Sachbücher, wenn ich richtig gezählt habe. Und für 2 sind Sie jetzt nach Australien gekommen, weil die nämlich jetzt auf Englisch übersetzt wurden schon, im Januar, glaube ich. Und jetzt im August das 2. Buch ebenfalls auf Englisch erschienen. Das 1. heißt Fear, auf Deutsch Angst, das 2. Twins. Beginnen wir doch mit diesem 1. Buch, das in Deutschland, glaube ich, vor ein paar Jahren schon veröffentlicht wurde und auch schon für Film, Radio und Fernsehen verarbeitet wurde.
Ja, das stimmt. Also Angst in Deutschland, es gibt ein Theaterstück, Hörspieladaption und es gibt einen Fernsehfilm, der im Oktober dann im ZDF ausgestrahlt wird.
Worum geht's bei Angst?
Bei Angst geht es um eine Familie, eine junge Familie, 2 kleine Kinder, die in Berlin eine Wohnung kaufen, in einem Haus mit 4 Parteien. Und es gibt vorher ein Treffen der anderen Parteien, man lernt sich kennen und es fehlt aber einer. Und das ist der Mann aus dem Sutterer. Es wird zwar erwähnt, dass es einen gibt, aber er wird da nicht vorgestellt. Und die Familie kauft das Haus. Und nach ein paar Wochen lernen sie den Mann aus dem Souterrain kennen und er ist ein sehr, sehr netter Mann, ein wirklich netter Mann. Und er wird immer netter, netter und netter und netter. Das heißt, er backt erst einmal in der Woche Kuchen für die Familie dann backt er 2-mal in der Woche Kuchen für die Familie und dann 3-mal, 4-mal. Und irgendwann ist jeden Tag auf der Türschwelle steht etwas, Pizza, Kekse, Kuchen. Briefe, nette Briefe an die Frau und so geht es weiter. Und dieser sehr, sehr nette Mann stellt sich als ein brutaler Stalker heraus, der die Familie in ihrer eigenen Wohnung heimsucht. Der wohnt ja auch unter denen, man ist also sehr eng beieinander. Und dann beginnen für diese Familie 7-8 Monate der Hölle.
Und das Ganze gipfelt in einem Mord? Und wir alle werden zu Komplizen. Ein psychologischer Thriller.
Ja, so ist es. Es ist so, dass Stalking ist sehr schwer mit Gesetzen einzudämmen. Sehr schwer, weil Stalking ja meistens aus Liebesgefühlen entsteht. Es sind oft die verlassenen Ehepartner, die zu Stalkern werden. Jetzt in diesem Fall ist es anders. Aber es ging auch in diesem Fall um Liebe. Und es ist sehr schwer abzugrenzen, wo es einfach Liebesverzweiflung, die überbordet, die aber irgendwann aufhört und so. Und wo ist es etwas Brutales, was am Ende mit dem Tod endet. Und vieles oder einige Stalking-Fälle enden ja auch mit dem Tod. Hier ist es so, dass die Familie den Staat um Rat bittet, um Hilfe bittet, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, das Jugendamt, alle möglichen Stellen anläuft, aber sie kriegen keine Hilfe und sie sind alleingelassen mit diesem Stalker. Und dann fängt der Mann an, darüber nachzudenken, muss ich mir nicht selbst helfen, was kann ich tun? Und er überlegt verschiedene Optionen, das Haus zu verkaufen, die Wohnung zu verkaufen, anderes zu tun. Und dann landet er bei der Gewaltfrage. Kann ich diesen Stalker, der meine Frau und meine kleinen Kinder bedroht, kann ich den nur mit Waffengewalt loswerden? Das ist dann am Ende die große Frage dieses Romans. Sozusagen, gibt es eine Rechtfertigung für Selbstjustiz? Und was tue ich, wenn der Staat mich im Stich lässt?
Ihre Antwort darauf?
Meine Antwort, nein. Selbstjustiz ist nicht gerechtfertigt. Also ich kann den tiefen Taler verstehen, kann ich gut verstehen, dass er das erwägt. Aber am Ende landen wir im Chaos oder im wilden Westen, wenn jeder seine Probleme mit Gewalt löst. Und auch wenn sie groß sind, ist es halt so, dass für mich Selbstjustiz auch nach den Erfahrungen des Herrn Tiefenthaler ein Tabu bleibt. Aber er bricht es.
Also erklär, aber nicht entschuldbar, könnte man vielleicht sagen. Ja, sprechen wir über das zweite Buch, Twins. Ebenfalls vor ein paar Jahren schon in Deutschland veröffentlicht. Jetzt am 28. August eben in Australien.
Ja, ich will noch vielleicht noch eins sagen zu vier. Das waren ja sozusagen eigene Erlebnisse, die ich da verarbeitet habe. Das ist ja ein Fall, der meiner Familie und mir selbst zugestoßen ist, den ich dann in diesen Roman umgearbeitet habe, sodass sozusagen all die Überlegungen des Herrn Tiefenthaler aus dem Roman doch sehr, sehr dicht bei meinen eigenen lagen. So insofern ist es ein Roman, der mich in beim Schreiben auch in besonderer Weise berührt hat.
Vielleicht kurz, wenn wir dabei bleiben dürfen, das wird nicht klar, oder? Das sagen Sie jetzt im Interview? Oder wird
das sage ich im Interview. Nein, es ist sozusagen als Roman erschienen. Und,
also in Deutschland weiß man das?
Ja, ich habe dazu hin und wieder was gesagt. Cool. Also ich wurde dazu gefragt und dann, wenn ich gefragt werde, sage ich nicht, dass es nicht.
Aber der Leser merkt es nicht?
Der Leser merkt es nicht. Nein, es ist ein Roman und sozusagen ist ein realistischer Roman in dem Sinne, dass sowas passieren könnte und es ist ja auch tatsächlich passiert. Und ich habe dann aber nicht sofort dann ein Buch daraus gemacht, sondern 10 Jahre gewartet und dann das, was wir damals durchleiden mussten, dann eben dramatisiert in dem Sinne von der Erzählung eine Struktur gegeben, eine Figur erfunden, die irgendwie nah bei mir ist, aber die ich nicht jetzt komplett bin.
Aber in solchen Fällen ist es ja immer wichtig, dass man das Einverständnis der Betroffenen hat. Wie ist das bei Ihnen? Gab es da Zwist in der Familie?
Naja, das ist so, das waren jetzt nicht alle begeistert, dass ich das mache. Aber es ist immer so, dass Schriftsteller beuten ihre Umgebung aus. Wenn man sich mit einem Schriftsteller einlässt, ob in einer Ehe, einer Freundschaft, was auch immer, man muss damit rechnen, dass der Schriftsteller das, was er erlebt, das, was er hört, was er, dass er das in Geschichten verpackt. Und ich würde auch sagen, es ist ein gutes Recht. Es ist sein gutes Recht. Er muss niemanden, darf niemanden bloßstellen in dem Sinne und so. Es darf keine Rachebücher geben innerhalb von Familien oder so. Das finde ich schon, dass es da Grenzen gibt. Aber dass ich generell sozusagen aus meinem Leben schöpfe und dass da eben auch Familienmitglieder dann eben dargestellt werden, das halte ich für normal. Das hat Thomas Mann gemacht. Das haben so viele Leute gemacht. Das ist tatsächlich, es ist vielleicht manchmal bitter, aber zum Beispiel meine Frau, als sie mich kennenlernte, wusste, dass sie sich in einen Schriftsteller verliebt. Ich habe ihr das auch gesagt, welche Folgen das haben könnte. Und insofern war das dann auch okay.
Twins, sprechen wir über dieses Buch.
Ja. Ja, Twins ist die Geschichte einer intensiven Freundschaft von zwei Jungs, die rudern zusammen und die ein sehr schwieriges Boot rudern, nämlich ein Zweier ohne, der ja sehr kipplig ist und eine gute Balance braucht, weshalb Zwillinge besonders gut sind darin, weil sie oft den exakt gleichen Körper haben, das gleiche Gewicht und sich auch in der Art so ähnlich sind. Rudern ist eine sehr psychologische Sache auch. Also haben sie einen Vorteil. Und diese Freunde haben nun mal als Gegner vor allem echte Zwillinge, echte Twins. Und dann hat der eine die Idee, lass uns echte Zwillinge werden. Wir sozusagen, wir machen nur noch das Gleiche. Wir versuchen das Gleiche zu denken. Und es ist sozusagen ein Zwillingsprojekt, das er seinem Freund dort auflädt. Der macht erstmal begeistert mit. Und es geht im Prinzip um Totalitarität, ja, also sozusagen um das Konzept einer totalitären Freundschaft. Wir wissen das aus der Politik, dass die Totalitarismen oft grausam sind und dass sie scheitern, grausam scheitern am Ende. Wir wissen es auch von Partnerschaften, die oft, die dann manchmal totalitär sind und die auch grausam enden können. Und hier ist eine Freundschaft und sozusagen, es gibt keinen oder ganz, ganz selten vielleicht ein so intensives Bündnis von zwei Menschen, weil zwei, würde ich sagen, ist oft einer zu wenig, gerade wenn es zwei Jungs sind. Und in dem Fall kommt ein Mädchen hinzu und dieses Mädchen ist nun ausgerechnet auch noch die Schwester des einen von Ludwig, der dieses ganze Projekt angestoßen hat, und ab da wird es schwierig.
Hören wir noch kurz rein, eine kurze Passage. In der Nacht, als das Mädchen vom Himmel fiel, wurde Ludwig mein Freund. Es war Sommer. Ich lag wach und horchte, das Fenster stand offen. Es war 2 Uhr morgens. Ich sah das an dem Radiowecker, der auf dem Nachttisch stand. Gelb beleuchtete Ziffern, die leise klapperten, wenn sie umsprangen. Ludwig schlief. Wenn kein Auto über die Brücke fuhr, hörte ich seinen Atem. Kam ein Auto, hörte ich erst ein schwaches Pfeifen aus der Ferne, dann ein Rauschen, lauter werdend, immer lauter, dann leiser, immer leiser. Nachts fuhren nicht viele Autos über die Brücke. Ich lauschte angestrengt auf das nächste Pfeifen, lieber ein Auto als Ludwigs Atem und das leise Klappern in der Stille. Vielleicht konnte ich deshalb nicht schlafen, vielleicht weil ich darüber nachdachte, ob Ludwig mein Freund sein könne. Ein Lastwagen zog über die Brücke, ein dunkles Pfeifen, ein kräftiges Rauschen, darunter das Dröhnen des Motors. Bei Lastwagen hörte man immer den Motor, aber nur bei Lastwagen. Ich war nicht sicher, ob Ludwig zu mir passt. Dann fiel das Mädchen vom Himmel. Ein Ausschnitt aus 2 Jahre ohne, Twins auf Englisch, eben jetzt veröffentlicht in Australien. Auch dieser Roman basiert auf eigenen Erfahrungen oder Erlebnissen aus deinem Umfeld?
Nein, ich hatte eine solche Freundschaft nicht. Ich habe gerudert, aber auch nicht dieses Boot, sondern ein Doppelzweier. Ich glaube, was am stärksten aus meiner eigenen Biografie kommt, ist der Ort. Eine der quasi Hauptfiguren dieser Novelle ist eine Brücke, eine Autobahnbrücke. Und zwar im Ort ist es nicht bezeichnet, aber ich bin aufgewachsen in der Nähe dieser Autobahnbrücke über dem Ruhrtal, wo die A52 drüber geht, die Essen und Düsseldorf verbindet. Und ein Freund von mir, ein Schulfreund, hat direkt unter dieser Brücke gelebt. Und damals in den 70er Jahren war das die sogenannte Selbstmordbrücke Nummer 1 in Deutschland. Ich erinnere sogar einen Spiegelartikel dazu. Und da sprangen halt tatsächlich dauernd Leute in den Garten von meinem Freund. Und auf der anderen Seite des Flusses hatte ich einen anderen Freund, dessen Vater hatte eine Landmaschinenfabrik. Und da sprangen die dauernd in das Glasdach von der Werkstatt. So, und diese Brücke spielt in dem Roman eine große Rolle. Und das ist durchaus autobiografisch.
Mhm. Im Begleitbrief zum Buch steht: "The dark and powerful story of adolescence, friendship and rivalry by one of Germany's great literary talents." Kennt man sie außerhalb Deutschlands oder ist das jetzt so der erste Versuch mit diesen zwei englischen Fassungen von Bestsellern? Angst, 4 auf Englisch, und jetzt Twins, 2 Jahre ohne.
Nein, ich würde nicht sagen, dass man mich kennt, sicher nicht. Es sind einzelne Bücher mal in einzelnen Ländern veröffentlicht worden, aber das war jetzt kein internationaler Durchbruch bislang. Ich muss sagen, dass ich meinem australischen Verlag da unheimlich viel zu verdanken habe, nämlich Texte, Publishing, weil Angst war eigentlich schon durch, ist ja schon 3-4 Jahre her, und dann haben sie das entdeckt für sich und dann haben sie die Weltrechte gekauft. Und da war jetzt mein Verlag erstmal skeptisch, warum sollen wir die Weltrechte abgeben? Und ich habe dann aber gesagt, na, es läuft ja jetzt eh nichts mehr, das ist eigentlich vorbei. Gebt denen doch die Weltrechte. Und dann hat eben Michael Hayward von Text die Weltrechte gekauft. Und dann hat er sie die Rechte in 17 andere Länder verkauft. Und das ist natürlich großartig. Und insofern habe ich jetzt hier eine enge Bindung auch an Australien über Michael, mit dem ich gestern auch den Tag verbracht habe und der mir Australian Football näher gebracht hat. Wir waren im Stadion hier, Richmond gegen einen anderen Verein. Und es war großartig. Und,
St. Kilda, glaube ich, ja.
Ja, genau, St. Kilda. Und es war großartig, ein wirklich irres Spiel. Und ja, und jetzt in 17 Ländern ist es verkauft, da freue ich mich sehr. USA, Großbritannien, Israel, China, Griechenland, überall hin. Und es kommt über Australien und dann haben sie die Rechte eben für 2 Jahre ohne gekauft. Jetzt haben sie noch die Rechte für meinen jüngsten Roman gekauft, Die Freiheit der Emma Herwig. Und insofern bin ich jetzt jedenfalls literarisch halb ein Australier.
Und Sie sind jetzt hier für das Writers Festival in Melbourne und Canberra. Können Sie uns Laien ein bisschen erzählen, wie das ist? Also man schreibt ein tolles Buch, aber das ist ja erst die Hälfte der Arbeit. Also das muss ja irgendwie bekannt werden. Die Leute müssen erfahren, dass es das gibt. Wie geht das? Wie macht man so ein Buch bekannt?
Ja, man muss sicherlich auch Glück haben, dass letztendlich geht es viel um Kritiken, dass die Kritiker, dass sich, sagen wir mal, einige Kritiker in das Buch verlieben und dass sie Hymnen schreiben. Das ist sicherlich wichtig. Dann ist auch wichtig Marktmacht, dass eben mit sehr viel Geld, mit viel Werbung also so ein Buch in den Markt reingedrückt wird. Da kommen verschiedene Faktoren zustande. Man weiß es vorher nie. Man kann da Glück haben, man kann da Pech haben.
Man darf sich nicht einschüchtern lassen. Also Harry Potter, die Autorin, der bekannte Fall, glaube ich, 7-mal abgewiesen. Erst beim 8. Mal wurde es akzeptiert von einem Verlag.
Ja, klar. Für mich ist es immer so, dass ich schreibe halt wahnsinnig gerne und ich schreibe auch, für mich ist es ein Riesenglück, einen Roman zu schreiben. Ich bin da einfach wirklich, wenn ich da sitze an meinem Laptop, oder ich schreibe zum Teil auch mit der Hand. Ich bin einfach nur glücklich, wenn ich es tue. So, und dann würde ich immer sagen, wenn ich einen Roman fertig geschrieben habe, dann bin ich immer so dankbar und denke, das durftest du jetzt erleben mit diesem Buch, weil es passiert ja wahnsinnig viel im Kopf und im Gemüt, in der Seele, im Herz. Und das sind solche Aufwühlungen und so, man ist da so bei sich und man ist ja so aufgeregt auch. Und es versetzt einen eben in diese unglaublichen Gefühlszustände. Und deshalb ist für mich ein Roman, wenn er fertig ist, ist er ein Erfolg. Und dann war es für mich großartig, ihn gemacht zu haben. Und das ist so Phase 1. Und die kann ja nicht misslingen, weil ich schreibe den halt zu Ende und der macht mit mir eben, was er macht, bringt mich in diese unglaublichen Zustände. Und dann kommt Phase 2, sozusagen die Marktphase, dann kommen die anderen, die lesen das, dann geht das in den Markt und da kann man schon natürlich auch sehr enttäuscht werden, das habe ich auch erlebt. Bei mir ist halt der Schutz, dass ich immer denke, naja, das Schönste war ja schon, dass ich, und dafür hat es sich gelohnt und wenn jetzt hier sich niemand findet oder kaum jemand findet, der das Buch schön findet oder haben will, dann ist es immer noch schade und so, aber trotzdem hat es sich gelohnt.
Es muss aber, oder es kann auch deprimierend sein, nicht? Man schreibt ein tolles Buch und dann kommt ein Journalist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das ist ein fiktives Beispiel, der hat das vielleicht kaum gelesen und der schreibt, das ist Müll.
Ja, das ist natürlich erstmal sehr frustrierend. Da kommt auch einige Wut dann hoch. Aber ich muss auch sagen, bei mir ist es jetzt nicht so nachhaltig. Ich bin da auch, muss ich gestehen, in einer privilegierten Position. Dadurch, dass ich ja ein Journalist ist, dass ich einen Beruf habe, dass ich auch eine feste Anstellung habe. Für viele meiner Kollegen, die Schriftsteller sind und die ausschließlich Schriftsteller sind, ist es natürlich in einer ganz anderen Weise hart, wenn ein Buch durchfällt, weil sie davon leben müssen. Und wenn dann eben nur 3.000 Stück verkauft werden, dann haben sie nur 6.000 Euro verdient. Und dann kommen noch ein paar Lesungen, dann haben sie vielleicht am Ende des Jahres 10.000 bis 15.000 Euro verdient. Und das war aber die Arbeit von 2-3 Jahren. Und wovon sollen die dann leben? Und manche leben wirklich sehr karg. So, dieses Risiko habe ich jetzt nicht, weil der Spiegel überweist ja jeden Monat mein Gehalt und ich bin dann auch emotional nicht so abhängig davon, weil wenn man mir sagt, ich sei ein schlechter Schriftsteller, dann sagt man mir vielleicht immer noch, naja, aber als Journalist bist du ganz okay und so. Und ich sage das nur, um deutlich zu machen, ich habe nicht diese Abhängigkeit, diese totale Abhängigkeit. Wenn man nur Schriftsteller ist, also das kann, glaube ich, sehr, sehr hart sein.
Und wie schaffen Sie das physisch? Also tagsüber sind Sie im Büro, des Spiegels, Berlin und Hamburg. Und was nachts und am Wochenende schreiben Sie Ihre Romane, Novellen und Sachbücher?
So ist das. Ja, ich mache das viel auf Reisen. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier, ich arbeite an einem Theaterstück und habe ja erstens einen riesen Jetlag und zweitens auch viele freie Stunden hier. Und dann arbeite ich an diesem Theaterstück. Und Zweier ohne zum Beispiel Twins ist ausschließlich in Jetlags entstanden, weil ich damals ständig um die Welt gereist bin. Also bei solchen Gelegenheiten schreibe ich, aber auch gerne nachts tatsächlich am Wochenende. Meine Kinder sind groß, die vermissen jetzt nicht mehr unbedingt den Papa in jeder Stunde und so. Also ich habe damit eigentlich kein Problem.
Und wie viele Seiten schaffen Sie pro Tag oder pro Abend?
Na, ich versuche, dass ich am Tag so 10 Manuskriptseiten schreibe, ungefähr.
Und dabei bleibt es dann?
Ja, mehr, es können auch mal 11 oder 12 werden, also es sind dann am Ende so 16, 17 Buchseiten, 10 Seiten sind 16, 17 Buchseiten, die schaffe ich ungefähr am Tag. Es ist so, dass…
Was ich damit meine, ist, die werden dann nicht groß mehr verändert, also Sie schreiben ziemlich in Reihenfassung bis zum Ende.
Ja, da ich es sehr genau vorbereite, schreibe ich es dann eigentlich nicht mehr richtig um, sondern ich mache mir sehr viel Arbeit vorher, bevor ich wirklich ans Laptop gehe. Steht schon sehr genau fest, was ich schreiben will. Ich habe mir die Struktur schon x-mal überlegt und umgestellt und so. Und dann ist das Schreiben, geht deshalb auch sehr schnell, weil ich eigentlich genau weiß, was ich da machen will.
Aber gibt es Stellen, wo Sie finden, das ist mir jetzt nach 2 Wochen immer noch nicht gut gelungen?
Ja, natürlich. Das gibt es auch immer wieder, dass manche Stellen 10, 12 Mal umgeschrieben werden. Und es gibt aber auch Momente, gerade bei Lesungen. In Deutschland sind die Lesung anders als hier ja sehr lang. Man liest bis zu einer Stunde, also große Passagen seines Buches. Und dann sitze ich mal und denke, oh Gott, das hast du wirklich so geschrieben, ja. Und dann bin ich völlig verzweifelt, aber die Zuhörer dürfen es ja nicht merken. Ich muss ja irgendwie meine Performance da aufrechterhalten und bin dann so frustriert und so enttäuscht von mir selbst. Ich denke, jetzt hast du so einen Mist dahin geschrieben und warum dieses Wort und dieser Satz und so, das ist für mich ganz grausam.
Aber umgekehrt haben Sie bestimmt auch ganz tolle Passagen, Lieblingstextstellen, auf die Sie wahrscheinlich dann monatelang stolz sind.
Das gibt es auch, ja, na klar. Es gelingen dann manchmal so Sätze, wo man denkt, ja, das ist einfach schön oder das ist sozusagen in meinem eigenen System, wie ich Text verstehe, wie ich Texte lese, ist mir da etwas sehr Schönes gelungen. So, solche Momente der Selbsteuphorie, die kenne ich auch, ja.
Mhm. Letzte Frage, wenn vielleicht jetzt jemand zugehört hat und der findet, wow, eigentlich wollte ich mein Leben lang einen Roman schreiben, es ist mir bisher nie gelungen, beziehungsweise ich habe nie damit begonnen. Jetzt habe ich vielleicht Zeit, ich bin Rentner und ich habe doch diese tolle Idee seit Jahren. Was würden Sie dieser Person raten? Sie als Profi, Sie sind Preisträger des Egon Erwin Kisch-Preises und so weiter.
Ja, ich werde ja sehr oft darauf angesprochen, viele Leute haben eine Geschichte im Kopf, haben auch schon mal was geschrieben und so und dann liegt das da und dann fragen sie mich, ja, was soll ich jetzt machen? Und ich habe da eigentlich nur wirklich eher einen simplen Rat, der aber sehr schwer umzusetzen ist. Das Entscheidende ist erstmal der Mut, es zu machen, zu sagen, ich kann das. Weil viele Leute haben so viel Respekt davor. Oh Gott, ich ein Schriftsteller, ich Dostojewski, Tolstoi, Thomas Mann, alles vergessen, Quatsch, ja. Sondern es geht erstmal nur darum, dieses Buch aufzuschreiben und das kann jeder. Jeder kann ein Buch schreiben. Ob es dann gut ist oder nicht, ist ja jetzt gar nicht so wichtig, sondern es geht ja erstmal darum, dass es aufgeschrieben wird. Also den Mut zu haben, einfach zu sagen, so, ich mache das jetzt. Und ich hatte diese Angst auch, deshalb habe ich relativ spät angefangen und habe ein paar Jahre gebraucht, um da wirklich meinen Mut zu sammeln und dann habe ich es gemacht und dann mit der Zeit geht die Angst verloren. Das ist das eine und das andere, ja, das klingt jetzt auch schrecklich, aber es ist leider Disziplin. Disziplin ist wahnsinnig wichtig. Und ich sehe das auch im Umfeld, wie viele Leute angefangen haben, einen Roman zu schreiben. Dann liegen da 7, 8 Seiten, ja, dann sind die nicht so toll geworden oder es war echt anstrengend. Was ist anstrengend? Und dann, ja, denkt man, da mache ich es vielleicht morgen und dann wird es übermorgen und dann auch noch nicht und dann nächste Woche und so, sondern ich mache es so, auch hier in Australien, wo ich ja zum Teil auch Urlaub habe, ich habe einen ganz klaren Schreibplan, so, also zum Beispiel, wenn ich das richtig erinnere, habe da wirklich einen Plan, ich aufgeschrieben, Mittwoch, Donnerstag und Freitag will ich an meinem Theaterstück jeweils 10 Seiten schreiben. Und dann mache ich das auch. Und das ist jetzt vielleicht nicht die Vorstellung, die Ihre Zuhörer von dem Schriftsteller haben, aber ehrlich gesagt, auch andere wirklich große Schriftsteller haben genau so gearbeitet. Die haben sich einfach, Thomas Mann zum Beispiel, ganz klare Zeiten gesetzt und sind dann so Schreibbürokraten geworden. Aber trotzdem hat Thomas Mann ganz großartig geschrieben. Und deshalb würde ich jedem raten, sozusagen, setz dir feste Zeiten, eigentlich einen Arbeitsplan und zieh den durch.
Und absolut nüchtern oder darf auch mal ein Glas Rotwein dabei sein?
Ja, das muss ja jeder selbst wissen. Bei mir ist es so, dass ich habe so Phasen, so Brainstorming-Phasen, in denen ich gar nicht so genau das aufschreibe, sondern eher so Gedanken sammel und das mache ich oft mit einem Abendessen mit mir selbst. Und da muss ich sagen, hilft mir sozusagen ein Glas Rotwein schon, weil die Gedanken werden schon freier und wirrer irgendwie, auch was wir ja sozusagen von der Trunkenheit kennen. Wir quatschen dann so drauf los, sagen manchmal auch Dinge, die wir am nächsten Tag bereuen. Das ist für die Arbeit am Roman nicht so schlecht, dass man einfach freier wird, dass man die Grenzen ausdehnt. Ich will das jetzt nicht empfehlen. Ich kann nur sagen, dass für mich persönlich das funktioniert. Ja. Aber wenn ich jetzt wirklich schreibe, dann nur nüchtern. So, das ist nur für die Phase des Brainstormings, hilft Rotwein durchaus. Ja.
Und der schönste Moment dann, wenn man den letzten Satz, das Punktzeichen gesetzt hat, oder wenn der Verleger sagt, ja, ich akzeptiere das Manuskript, oder wenn das Buch erscheint und man hält es in den Händen. Oder noch ein anderer Moment.
Nein, es ist dieser Moment, wenn sich das Buch so materialisiert, da kommt dann ein Paket von der Post und da bin ich schon ganz schön aufgeregt, da klopft mein Herz und so, das ist wie ein Rendezvous mit jemandem, den man sehr liebt, aber eigentlich so richtig noch gar nicht gesehen hat. Und dann packe ich das aus und dann liegt es da und das ist herrlich, das ist wirklich traumhaft schön. Ja.
Okay, schönes Schlusswort. Dirk Kurbjeweit, vielen Dank für den Besuch in Australien und vor allem hier bei uns bei SBS und weiterhin alles Gute, viel Glück und Erfolg beim Writers Festival in Melbourne und Canberra.
Ja, vielen Dank, war schön, dass ich hier sein konnte.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.